Jede Frau muss für sich kämpfen und muss für sich schauen, dass sie jederzeit gehen kann, finanziell auf eigenen Beinen steht und immer daran denken, dass die Einzige, mit der wir die ganze Zeit durchs Leben gehen, sind wir selbst. Und das ist das, wo ich sage, ja, wir müssen Kooperation eingehen, Kompromisse eingehen, aber am Ende sollten wir uns tatsächlich immer als Erstes sehen.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Es klingt natürlich nicht besonders romantisch, aber die Ehe ist ein knallharter Vertrag. Und der kann riesige Konsequenzen für die finanzielle Sicherheit oder etwa die Verteilung der Care-Arbeit haben. Vor allem für Frauen. Diese Folge ist ein Reality-Check. Was passiert rechtlich bei Trennung und Scheidung und was kannst du heute schon tun, damit du im Worst Case dennoch abgesichert bist? Die Juristin Sandra Runge hat die Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer live auf der Her Career Expo dazu befragt.
Hallo, ich darf heute Saskia Schlemmer, auch bekannt unter die Scheidungsanwältin, da kennt wahrscheinlich die meisten von euch, interviewen. Hallo, liebe Saskia.
Ja, vielen lieben Dank.
Saskia Schlemmer ist Rechtsanwältin, Autorin des Buches, das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst. Sie ist Mama und klärt unter die Scheidungsanwältin bei Instagram zum Thema Scheidung, Gütertrennung, finanzielle Themen in der Ehe, Gerechtigkeit, Care-Arbeit auf und natürlich über Scheidung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Anwältin geworden bist und dich auch auf dieses Thema so stark spezialisiert hast?
Für mich war eigentlich immer klar, wenn ich Anwältin werde, dann Anwältin im Familienrecht oder Scheidungsanwältin. Eigentlich wollte ich mal zur Staatsanwaltschaft. Da bin ich nicht gelandet, sondern mein Plan B ist es geworden. Und ich glaube, im Familienrecht kannst du einfach am meisten bewegen. Und für mich war immer klar, dass ich nicht einfach nur eintönige juristische Arbeit mit Schriftsätzen machen wollte, sondern auf jeden Fall mit Menschen arbeiten möchte. Und auch nah am Leben. Ich meine, was gibt es Näheres am Leben als Trennung und Scheidung? Es ist natürlich nicht nur positiv, aber, das sage ich ja auch ganz oft, ich habe einfach die Möglichkeit, Menschen so ein Stück weit zu begleiten, mit den Menschen ganz nah zusammenzuarbeiten. Und das ist einfach etwas, was auch das Schönste an meinem Beruf ist.
Ja, bestimmt auch super emotional.
Absolut, ja.
Gab es so den Moment, zu dem du gesagt hast, ich muss die ganzen Frauen viel, viel besser aufklären zu dem Thema?
Ich habe jetzt nicht die bewegende Geschichte, dass meine Mutter selber beispielsweise ja das durchlebt hat und ich gesagt, ich ändere jetzt die Welt. Das habe ich nicht, sondern bei mir war vielmehr so der Gedanke, auch als ich mich mit dem Thema Hochzeit beschäftigt habe und auch das in meinem Freundeskreis drumherum Thema wurde, dass ich so gedacht habe, oh, krass, sitzen hier irgendwie alle und keiner denkt darüber nach, dass die Ehe ein Vertrag ist. Da könnte man natürlich sagen, ja gut, die hat ja auch Jura studiert. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich auch deswegen irgendwie so diese Assoziation dahinter. Aber diese Naivität fand ich schon krass. Dann kam irgendwie so eins zum anderen, dass ich gesagt, guck mal, wir machen alle einen Geburtsvorbereitungskurs. Warum machen wir keinen Kurs für die Ehe? Und so ist es dann immer nach und nach eigentlich entstanden. Und ja, auch die ganzen Geschichten, die ich jeden Tag selber erlebe oder auch die mir geschrieben werden, was mir die Menschen schildern, die sind eigentlich immer nur noch weitere Bestätigungen oder auf diesem Weg eigentlich. Und so hat sich das eigentlich mehr oder weniger auch aus der Situation dann heraus entwickelt.
Ja, man heiratet, man verliebt sich. Wieso denkt man dann so wenig beispielsweise an einen Ehevertrag oder fordert das vielleicht auch von seinem Partner ein?
Ja, warum denkt man da nicht dran? Weil es scheiße ist. Also das will ja keiner hören, keiner will wissen. Oder wenn meine Freundin mir jetzt erzählt, oh, guck mal hier, mein schöner Ring, sage ich ja nicht, ah, und? Weißt du aber, dass jede dritte Ehe geschrieben wird. Ne? Das ist ja auch nicht das romantische Thema. Und ich glaube auch, das sage ich ja auch in letzter Zeit viel, viel öfter nochmal, diese Romantisierung davon, dass Eheverträge so schön sind. Nein, ganz ehrlich, ist schon schöner, im Urlaub zu machen, irgendwie ein Candlelight-Dinner, das ist alles schön, aber das andere ist halt notwendig, weil wir eben Fakten haben. Und Fakten, glaube ich, können wir nicht ausblenden. Und ich glaube auch heute, wo wir so, ja, so viele Möglichkeiten haben, auch Wissen zu erlangen, ja, auch durch Social Media, kann keine mehr von den Frauen aus meiner Generation definitiv mehr die Augen davor verschließen und sagen, ach, das passiert mir nicht. Sondern doch, das passiert dir. Du musst dich damit beschäftigen, auch wenn es eben nicht so schön ist oder nicht das Schönste ist, was man sich vorstellen kann. Man guckt sich nicht gerne selber in den Spiegel an und seine Probleme an. Man guckt nicht gerne auf die eigenen Paardynamik und was da für Probleme entstehen können, sondern man schaut ja eher immer auf die positiven Sachen. Ich glaube, das ist der Grund.
Ist ja eigentlich auch erstmal schön.
Ich will auch gar nicht den Eindruck vermitteln, dass es alles nur negativ ist. Oder ich verstehe auch, dass Menschen heiraten möchten. Ich verstehe, dass man diesen Wunsch hat, dass es für immer hält. Und ich glaube auch, es ist total normal, dass jeder denkt, bei mir hält es für immer. Ja, das ist, was andere wäre ja schon vielleicht realistischer, aber ich glaube auch nicht irgendwie ehrlich. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das annehmen, aber sagen, wir müssen halt auch noch so ein bisschen den Blick erweitern.
Was sind denn die größten rechtlichen Missverständnisse, die dir so begegnen in deiner Beratung?
Also ich glaube, das, was die meisten unterschätzen, ist eigentlich, dass die Ehe so krasse Konsequenzen hat, wenn es drauf ankommt. Also ich glaube, das ist so das, wo jeder wieder, wenn er in der Situation ist, eigentlich denkt, ach so, da fängt schon an, Moment, ich kann jetzt nicht einfach meinen Kleiderschrank abbauen und den mitnehmen, da sind doch meine ganzen Sachen drin.
Also ganz konkretes Beispiel, was wäre das so, was man vielleicht nicht bedenkt, wenn man auszieht, Kleiderschrank mitnehmen?
Was ist alles dabei? Angefangen von, dass der Hausrat zu teilen ist, dass du eben dein Vermögen natürlich erstmal irgendwo hinbringen könntest, theoretisch, ja, weil es ist ja deins, wir haben ja wirklich dieses meins ist meins, deins ist bleibt deins, aber dass da eben hinterher möglicherweise Ansprüche gezahlt werden, dass du eben Unterhaltsansprüche möglicherweise hast oder zahlen musst, also dass du deine Rentenpunkte teilen musst, das ist alles nicht klar. Oder auch, was ist, wenn ich Kinder habe, kann ich dann einfach ausziehen aus der Wohnung? Ist es möglich, dass ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich kann meinen Partner gar nicht mehr ertragen, ich möchte eigentlich, dass er sofort die Wohnung verlässt, dann sage ich, ja, also klar, könntest du dir theoretisch die Wohnung zuweisen lassen, aber das ist auch je nach Bundesland sehr unterschiedlich, wie die Gerichte da entscheiden. Und man muss zum Beispiel jetzt bei mir in NRW vor Ort sagen, wenn ich jetzt nicht nach dem Gewaltschutzgesetz gehe, ist das schon schwierig und du musst eigentlich dieses Jahr eben abwarten. Ja? Also du kannst
Trennungsjahr. Nicht, Trennungsjahr, also dieses typische genau. Trennungsjahr, ein Jahr, bis
richtig.
Man sich dann scheiden
genau.
darf offiziell.
Ja, bis du den Scheidungsantrag stellen kannst und das Gericht terminiert. Ne? Genau, ja. Das ist, glaube ich, so das, was ich immer wieder erlebe. Und wenn du dann natürlich weiter da reingehst schon, dass man sagt, okay, den Eheleuten gehört nicht eben automatisch alles, was die Eheleute irgendwie vermeintlich zusammen erwirtschaften, sondern ich habe dieses, die Vermögensmassen bleiben getrennt, alles das, was meins ist, bleibt meins, was deins ist deins. Unterhaltsansprüche auch, da habe ich beides in beide Richtungen. Auf der einen Seite, dass man denkt, oh Gott, Unterhalt, ich habe auf jeden Fall Ansprüche, mir steht ganz viel zu. Ja, aber dann ist auch vielen nicht bewusst, wie viel du auch eigentlich absetzen kannst. Beispielsweise hatte ich auch gestern jemanden, er hat eigentlich ein sehr gutes Nettogehalt gehabt, aber die hatten viele Verbindlichkeiten, die waren alle ehebedingt. Das heißt, die sind alles abzugsfähige Positionen gewesen. Und dann landeten wir plötzlich halt auch bei ganz anderen Beträgen als eigentlich erwartet. Und ich glaube, das ist so dieses, wenn du dich konkret damit auseinandersetzt, was es in Zahlen und Fakten heißt, das ist eigentlich das, wo viele, ja, überrascht werden.
Und was würdest du Frauen, die heiraten, mitgeben an den drei wichtigsten Tipps?
Das erste, ganz klar, sich wirklich einen Partner aussuchen, mit dem man alles besprechen kann. Ja, also wirklich, wirklich alles, bei dem man hundertprozentig so sein kann, wie man ist. Und ich glaube, dass ich da schon auch selber das weitergeben kann. Ich habe ja selber auch eine lange Beziehung. Und ich glaube, dieses wirklich 100% so sein zu können, wie man ist, das ist eigentlich das Geheimnis. Und dass sich auch jeder oder dem anderen auch Erfolg gönnt, egal in welcher Ebene, dass man sich nicht für Sachen rechtfertigen muss. Das ist, glaube ich, das, was mir eigentlich auch in den Beziehungen, die ich ja erlebe oder auch aus Erzählungen erlebe, ne? Natürlich habe ich meistens nur eine Perspektive, vielleicht nochmal die Gegenseite im Schriftsatzwechsel, klar, aber so die Dynamiken, die daraus entstehen, bringt mich dazu zu sagen, schaut hin, und auch Unabhängigkeit, dass ich trotz der Ehe, trotz einer Partnerschaft, es muss ja gar nicht die Ehe jetzt sein, aber diese Unabhängigkeit bewahre, dass ich jederzeit sagen kann, ich will nicht mehr, ich gehe. Das ist, glaube ich, etwas, was auch, das klingt so offensichtlich und logisch. Ja.
Also Augen auf bei der Partnerwahl und Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit, genau.
Durch.
Und ja, natürlich ein guter Ehevertrag, wobei auch da, ne, manchmal, wenn ich die Eheverträge vor mir sehe, denke ich mir, keiner ist auch ganz gut.
Was verändert sich eigentlich, wenn Kinder kommen? Also das ist ja auch immer nochmal ein Einschnitt quasi. Was sind denn da deine Beobachtungen?
Also auch da, man könnte ja eigentlich sagen, die Ehe verändert ja erstmal gar nicht so viel. Ja, also es ist natürlich etwas, ein Liebesbekenntnis, ein Versprechen für immer, aber gefühlsmäßig ändert sich gar nicht so viel. Auch jetzt können wir wieder die ganzen rechtlichen Faktoren, Rechte und Pflichten aufführen, aber das ist ja etwas, was man gar nicht so spürt. Und das, was ja jede Beziehung verändert, sind einfach Kinder um 180 Grad, ja. Auch da gilt wieder das, was du mich gerade gefragt hast, worauf muss ich achten? Ja, dass ich einen Partner habe, mit dem ich quasi die gleichen Vorstellungen habe, weil sonst kommt auch hinterher, ich kann ja nur aus dem Trennungsfall sprechen, wenn es zur Trennung kommt, wo Probleme vorher da waren, werden dann Probleme nochmal potenziert. Das ist einfach so. Und auch das mit Kindern, ja, dass Kinder natürlich, obwohl sie nicht der Konflikt sein sollten, immer der Konflikt sind aus einer Scheidungssituation heraus. Es ändert sich ja dadurch jetzt erstmal, außer die erbrechtliche Stellung der Ehepartner, per se nichts. Ihr habt das Sorgerecht, müsst ihr gemeinsam ausüben. Das ist ja meistens nie in der Partnerschaft das Problem.
Wie ist es denn mit der Care-Arbeit? Also wenn jetzt die Mutter sagt, sie bleibt jetzt ein Jahr zu Hause, hat dadurch natürlich Gehaltseinbußen. Elterngeld ist ja bekanntermaßen auch nicht unbedingt so üppig. Wie kann ich das denn ausgleichen? Können wir da auch einen Partnerschaftsvertrag, oder wir sind vielleicht auch gar nicht verheiratet, aber ich will mich irgendwie absichern in der Elternzeit.
Ja, also der Wunsch nach Absicherung, das merke ich ja auch selber, der ist viel, viel stärker, glaube ich, als noch vor ein paar Jahren. Also dieses Bewusstsein, okay, wenn ich jetzt Gehaltseinbußen habe durch die Elternzeit oder auch danach in Teilzeit, dann ist schon das Verständnis da, das muss ich irgendwie ausgleichen. Egal, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht verheiratet bin, kann ich das natürlich kompensieren. Da sage ich ja auch immer wieder, dass ich einfach ein Freund davon bin, von Familieneinkommen zu teilen. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich entweder als Paar gelebt habe, jeder irgendwie unabhängig sein Geld verdient hat, vielleicht auch Gehaltsunterschiede da waren. Das ist nochmal ein anderer Grund. Da kann man auch sagen, möchte ich das teilen oder möchte ich es nicht teilen? Aber wenn ich eine Familie habe, ist das für mich schon mal eine andere Grundvoraussetzung, wo auch andere Gegebenheiten eben sind. Und da sage ich, es ist schon fair, wenn am Ende sowohl die Erwerbsarbeit als auch die Care-Arbeit gleich verteilt ist. Und wenn ich sage, die Zeit der Partner ist gleich viel wert, dann ist da für mich das Verständnis, dann teile ich eben auch das Familieneinkommen, sodass man sagt, am Ende des Monats muss sozusagen jeder die Möglichkeit haben, weiterhin zu sparen. Ja, es kann nicht sein, dass der eine eben dann durch das Elterngeld begrenzt ist, mehr Care-Arbeit übernimmt, der andere aber weiterhin seiner Karriere nachgehen kann und auch weiterhin beispielsweise seinen ETF-Sparplan besparen kann. So, und ich glaube, da muss man einfach wirklich individuell gucken, was sind unsere Voraussetzungen, wie können wir da Möglichkeiten schaffen, wie können wir kompensieren, aber auch die Wahrheit, nicht überall kann ich kompensieren, ja. Das gehört ja auch mit dazu, zu der Wahrheit. Wenn ich jetzt immer sage, ich kann den kompletten Verdienstausfall vor allem auffangen, das ist nicht die Realität, so. Da muss man einfach schauen, dass man eben da auf der Ebene bleibt. Ich glaube, wenn beide 50-50 machen würden in Erwerbsarbeit als auch bei Care-Arbeit, dann hätten wir weniger Diskussionen oder dann könnte wirklich jeder dem weiter nachgehen. Aber das ist eben nicht die Realität. Und wenn ich da sage, ich weiche davon ab, ich habe irgendwie Einbußen in der Erwerbsbiografie, muss ich ganz klar schauen, dass ich das, soweit es bei uns als Paar geht, ausverhandle.
Okay, aber das kann man alles vertraglich machen, theoretisch.
Und
man kann sich dann finanziell natürlich absichern.
Ja, kannst du. Du kannst festlegen, dass du Familienunterhalt teilst. Du kannst festlegen, dass beispielsweise in den...
Familienunterhalt bedeutet, der Partner zahlt einfach was.
Familienunterhalt bedeutet, dass du eben festlegst, dass das Einkommen komplett für den Konsum der Familie verwendet wird. Ja, das ist auch hinterher eine Grundlage beispielsweise auch für den Trennungsunterhalt. Also du legst halt fest, dass wir das als Familie brauchen. Das kannst du notariell festlegen. So, dann kannst du auch sagen, dass eben der ETF-Sparplan weiter bespart wird. Wenn ich die private Altersvorsorge habe, dass ich dann sage, okay, die verbleibt auch demjenigen, der halt mehr Care-Arbeit gemacht hat. Die wird hinterher nicht im Versorgungsausgleich geteilt. Dann beispielsweise vielleicht auch nochmal, wenn man sich jetzt wirklich die Rentenanwartschaften anguckt, wo ist es fair zu teilen? Ja, oder ist es vielleicht dann auch eine Kompensation, wenn man jetzt nicht viel Ausgleichsmöglichkeiten hat, zu sagen, dafür derjenige, der mehr Care-Arbeit übernimmt, der muss auf jeden Fall nichts von seinen Rentenpunkten abgeben. Das ist auch eine weitere Säule. Ja. Also da gibt es ganz viele individuelle Gestaltungsräume. Gestern hatte ich auch eine, die kriegt es auch typisch pro Kind quasi eine Abfindungszahlung, ja, für den Fall der Scheidung, für mehr Rechtskraft der Scheidung. Also das ist ganz unterschiedlich.
Okay. Wenn ich weiß, mit der Partnerschaft funktioniert es jetzt gerade nicht so super, ich will mich vielleicht scheiden lassen, ich überlege es, wie sollte man als Frau da smart vorgehen? Weil man hört ja immer wieder davon, dass es total schwer ist, festzustellen, wie hoch die Einkünfte sind, das Vermögen vielleicht auch des Partners. In so einem Fall will er wahrscheinlich ja auch irgendwie gucken, dass es weniger ist. Was würdest du raten, wie geht man als Frau schlau vor?
So früh wie möglich anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Alles an Dokumenten, was nicht transparent ist, fotografieren mit dem Handy, durch das Haus gehen, den gesamten Hausrat abfotografieren.
Also es ist auch sinnvoll, ein bisschen den Durchblick zu haben über die Finanzen. Also ich glaube, das ist ja auch oft so eine Hemmschwelle manchmal oder viele Frauen machen das nicht oder es ist dann so, mein Mann macht die Finanzen, ich mache vielleicht was anderes. Solche Einteilungen gibt es ja manchmal auch.
Ja, das stimmt, aber das solltest du wirklich, wenn du überlegst, dich zu trennen, musst du diese Verantwortung übernehmen. Du musst dich da irgendwie einarbeiten. Aber dann höre ich auch ganz oft, dann läuft es nicht mehr so gut und dann plötzlich sind Ordner verschwunden. Die sind dann im Büro mit weggenommen worden. Ups. Und an die kommt man dann nicht mehr ran. Ich habe zum Beispiel auch letztens eine Diskussion geführt, auch beispielsweise, es geht ja auch in meiner Scheidung darum, kann ich das Haus übernehmen, ja, oder kann ich das weiter halten? Und da ist eben auch so ein realistischer Blick eigentlich notwendig zu sagen, was heißt das eigentlich, ne? Was kostet mich das? Was ist das auch für eine Einbuße im Unterhalt? Das ist auch oft nicht klar, ja, dass man da wirklich einmal Kassensturz macht. Ich sage auch immer, du musst einmal wirklich überlegen, was brauche ich jetzt die nächsten 3 Monate, um zu überleben? Weil klar solltest du auch beispielsweise, ne, sofort Trennungsunterhalt Geld machen, wenn du die Trennung ausgesprochen hast. Aber auch da in der Praxis, es zahlt nicht jeder sofort.
Vertrittst du auch Männer? Oder sind es wirklich 99% Frauen?
Nein, ich vertrete auch Männer. Ich habe auch noch Männer, die sind noch da, noch nicht gegangen, auch nicht gegangen worden. Es sind aber seit 1,5 Jahren keine Männer mehr dazugekommen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar mal Anfragen. Wenn eine männliche Anfrage kommt, ist das auch eine Sensation, sodass gleich zum Telefon gegriffen wird und mir das berichtet wird. Wir hatten eine männliche Anfrage. Es wird selber als Sensation gefeiert. Es ist aber nicht, dass mein Aushängeschild ist per se, ich nehme keine Männer. Ich will das auch nicht machen, weil meine Überzeugung ist eigentlich, ich bin ein Mensch, der sagt, es muss matchen. Es matcht ja auch nicht mit jeder Frau. Ich will, dass, deswegen ist mein Instagram-Account auch so ausgerichtet, ich will, dass alle Frauen wissen, was im Worst Case passiert. Und dafür stehe ich zu 100% ein. Aber als Anwältin bin ich Interessenvertreterin. Und wahrscheinlich werde ich auch irgendwann mal die Situation haben, dass auf der Gegenseite eine sitzt und sagt, aha, guck mal, die sagt aber auf Instagram was ganz anderes, als sie hier in der Realität macht. Ja, aber es ist mein Job. Ja, das ist mein Beruf. Das Gesetz gibt Möglichkeiten, deswegen mache ich ja auch darauf aufmerksam, die ausgenutzt werden, von wem auch immer. Ja, oder es gibt Spielräume. Wenn ich jetzt einen Mandanten oder ich auch eine Frau habe, die sagt, oh, eigentlich will ich gar nicht so viel Unterhalt zahlen. Ne? Es ist ja zum Beispiel auch nicht so, dass es immer in den komplett...
Kann ja auch mal sein, dass eine Frau einen Mann Unterhalt zahlen.
Habe ich auch tatsächlich. Ne?
So. Wenn die besser verdient,
genau,
wahrscheinlich.
Ne? Ja, ja, und da rechne ich dann auch runter. Ja, ja. Probiere ich auch runter zu rechnen. Und ich glaube, so diese Illusion, ich werde keine perfekte Welt hinbekommen. Ich selber bin nicht perfekt. Es wollen aber keine Männer mehr zu mir. Und deswegen hat sich das jetzt halt so ergeben.
Du machst ja die Frauen sehr schlau. Du machst es natürlich auch ein bisschen provokativ manchmal. Hast eine große Community auf Instagram, über 100.000 Follower. Wirst du eigentlich auch mal angefeindet, also gerade auch von Männern, oder begegnet dir das schon auch? Also
da gibt's immer Gegenwind. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schön das hier zu erzählen.
Ja, stimmt,
ich habe wieder eine neue Bärnachricht gerade bekommen, als wir beim Essen saßen, von der Anwaltskammer Düsseldorf. Und ich fühle mich ganz frei, das hier direkt mal zu erzählen.
Ja, mach das.
Ich hatte mal ein Reel gepostet, Und da hat sich ein SPD-Politiker, auch das werde ich jetzt hier erwähnen, bemüßigt gefühlt, darunter zu kommentieren, dass das nicht standesgemäß ist, was ich da tue. Vielleicht ist er ja hier, nein. Und er hat sich dann auch bei der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf über mich beschwert. Das passiert mir ja öfters mal, das ist nicht das erste Mal.
Vielleicht muss man kurz erklären, das ist nicht so ohne, weil wir Anwälte sind ja bei Kammern und die sind dafür zuständig für unsere Zulassung und für das Berufsrecht und können schlimmstenfalls auch eine Anwaltszulassung entziehen. Also ja. das ist schon nicht so ohne.
Ja, und ich muss auch sagen, beim ersten Mal, da ging es mir wirklich richtig schlecht, als ich das erste Mal dann Nachricht von der Kammer hatte. Oder auch, es gibt Unterschiede. Manchmal entscheidet die Kammer sofort, so wie jetzt auch heute, dann kriege ich eigentlich nur die Mitteilung. Das heißt, ich habe gar keine Bauchschmerzen vorher gehabt. Aber es gibt auch Fälle, wo ich Stellung zu nehmen muss. Das ist ein bisschen unangenehmer. Also heute der Fall war ganz nett, weil dann wurde auch, es hat ihn mein Ton gestört. Ja, das sind dann so Sachen, mit denen ich mich dann halt auch noch nebenher beschäftigen muss oder die dann irgendwie in meinem Leben spielen. Ich glaube schon, dass einfach Frauen, die stark sind, Frauen, die auch irgendwie sich zusammenschließen, ja, auch was hier passiert. Ich meine, auch wenn man sich mal 10 Jahre Her Career anguckt, was hier einfach existiert. Ja, das macht halt schon ein bisschen Angst.
Welche Empowerment-Sätze würdest du jeder Frau mit auf den Weg geben?
Jede Frau muss für sich kämpfen und muss für sich schauen, dass sie, was ich vorhin gesagt habe, jederzeit gehen kann, finanziell auf eigenen Beinen steht und immer daran denken, dass die Einzige, mit der wir die ganze Zeit durchs Leben gehen, sind wir selbst. Und das ist das, wo ich sage, ja, wir müssen Kooperation eingehen, Kompromisse eingehen, aber am Ende sollten wir uns tatsächlich immer als Erstes sehen.
Habt ihr Fragen, die ihr Saskia gerne direkt stellen möchtet? Gibt es etwas, was euch auf dem Herzen liegt?
Ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz wichtige Aufgabe, Frauen da so aufzuklären. Was passiert in solchen Situationen, in denen einer der beiden Partner so diesen Vorwand so ein bisschen in den Raum stellt? Naja, also ich muss das jetzt in Anführungszeichen machen, beispielsweise klassischer Fall. In Deutschland ist es ja einfach immer noch in der Mehrheit so, Mann ist Gründer, hat eigenes Unternehmen und im Gesellschaftervertrag ist festgehalten, dass ein Ehevertrag abzuschließen ist. Und ich habe das auch beobachtet, so im Freundeskreis bei Freundinnen leider, also da jetzt bewusst nicht gegendert, weil es halt leider eher die Herren sind, die solche Unternehmen haben und weniger die Frauen, die dann in der Situation sind, dass sie so ein bisschen ja Druck von außen bekommen, so einen Vertrag abzuschließen. Wie geht man da vor, wenn es halt eben nicht so ganz auf Augenhöhe ist und das jetzt im absoluten Interesse von beiden ist? Gibt es da so eine Art Kompromiss oder ist das wirklich so eine Pattsituation?
Gut, in Gesellschaftsverträgen steht drin, dass ein Ehevertrag notwendig ist. Das ist auch mittlerweile so. Das hält auch. Ja, man könnte, manchmal stand in den Gesellschaftsverträgen drin, ich brauche eine Gütertrennung. Brauchst du ja nicht unbedingt. Du kannst ja auch eine modifizierte Zugewinngemeinschaft nehmen, die am Ende das gleiche Ergebnis hat. Aber es ist ja nochmal was anderes zu sagen, ich muss jetzt hier den Gütestand modifizieren und du kannst ja trotzdem dafür beispielsweise auch Ausgleichszahlungen verlangen. Das ist ja möglich. Ja, also nur, weil der eine sagt, das Unternehmen muss geschützt werden, gar keine Frage, aber der kann ja quasi nicht, der Gesellschaftsvertrag, so weit da reingreifen, dass wir beide dafür eine andere Kompensationslösung finden. Ja. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen, ich habe auch oft die Situation, dass ich sage, oder dass Mandantinnen da sitzen und sagen, ja, ganz ehrlich, ja, ich weiß, dass es scheiße ist, aber es nicht zu tun, werde ich trotzdem nicht machen, ne, so ehrlich zu sein. Und ich glaube, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man in der Ehe guckt, dass man selber Vermögen irgendwie aufbaut. Also wenn du mich das so fragst, gerade in Unternehmerbeziehungen mit Startups habe ich das auch öfters, dass man dann wirklich schaut, okay, ja, wenn eine Immobilie gekauft wird, muss aber dann auch konsequenterweise auch der andere davon bedacht werden, ne? Weil du verzichtest ja auf etwas. So, da muss man einfach verhandlungsstark sein und sagen, ja, okay, Unternehmen raus, verstehe ich, dann müssen wir den Gütestand modifizieren, aber es muss auch dafür eine Kompensation herrschen. Das ist genauso bei Erbschaften, ne? Bei Erbschaften sind ja sowieso nicht drin, aber die Vermögen oder die Wertsteigerungen sind dann drin. Und wenn man das eben ausschließt, ja, also da ist die bessere Position, man ist dann schon verheiratet. Das habe ich auch gerade.
Sind noch weitere Fragen? Ach ja, hier vorne direkt.
Bei mir ist leider zu spät für Ehevertrag, aber jetzt suche ich tatsächlich Anwältin. Und ich wollte ja fragen, worauf man denn aufmerksamer sein sollte, wenn man sucht. Erst dachte ich mir, ich wohne in München, ist hier schon ziemlich konservativ, war ich erstmal unsicher, Frau oder Mann. Ganz ehrlich, ich würde aktiv für Frau entscheiden, aber da weiß ich nicht weiter, worauf ich achten soll vielleicht. Genau.
Also ist ja so ein bisschen wie die andere Frage, ne?
dass du verstehst, was der dir gegenüber sagt. Ich glaube, das ist mit einer der Grundvoraussetzungen. Tatsächlich. Also unabhängig jetzt von den anderen Sachen, ne, qualifiziert, dass du ein gutes Gefühl hast, dass der auch in dem Fach tätig ist, ne, jetzt nicht zu einem Mietrechtler gehen, wenn du im Familienrecht tätig bist. Du musst es verstehen. Also das ist das, wo ich immer sage, wenn du mit deinem Anwalt nicht kommunizieren kannst, ja, manchmal spricht man ja nicht die gleiche Sprache, dann ist es wirklich richtig schwierig. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede, ne? Meine persönliche Einstellung fließt ja auch in meinen Job mit rein. Ich glaube, davon kann ich mich auch gar nicht frei machen. Ja, ich habe selber auch in einer Anwaltskanzlei angefangen, wo da ein ganz anderer Ton herrschte und wo ganz klar die Devise vertreten wurde, nee, wieso, wir sind ja damals auch sofort arbeiten gegangen, noch mit kleinen Kindern. Da ist nicht so viel Verständnis gewesen. Also du brauchst, glaube ich, auch schon einen Anwalt, der auch für deine Situation klar Verständnis hat. Weil letzten Endes kann ich ja rechtlich in alle Richtungen argumentieren. Ja, und es ist ja auch nicht jeder Fall entschieden.
Etwas spezifische persönliche Frage. Ich habe mich Anfang des Jahres getrennt von meinem Mann, verdiene mehr. Das ist jetzt nicht groß Vermögen, aber im Monat verdiene ich eben deutlich mehr. Und er ist ein bisschen ambivalent und hat erst gesagt, er will Trennungsunterhalt und sonst was. Und hat dann aber mündlich irgendwann gesagt, will ich gar nicht, weil ich will doch keinen Krieg. Dann wieder doch, dann wieder nicht. Also es ist ein bisschen ambivalent und schwierig. Jetzt, ich habe schon eine Anwältin, ich spreche nächste Woche mit ihr, aber ich habe trotzdem mal die Frage, wenn es dann nächstes Jahr Richtung Scheidung geht und ich mir das nicht schriftlich absichern lasse, dass er es ablehnt, kann er das rückwirkend fordern für das Trennungsjahr?
Hat er dich aufgefordert schriftlich?
Ja, aber das haben wir dann praktisch widerlegt. Also da hat er dann gesagt, will er doch nicht mehr.
Aber hat er dich mal schriftlich, hat er gesagt, du kannst ja nicht auf Trennungsunterhalt verzichten. Das ist ja nicht wirksam, ne? Also ja, wenn er dir jetzt sagt, ich verzichte jetzt und morgen sagt, ah nee, doch nicht, dann ist das sein gutes Recht.
Okay,
ja?
Das war so die Frage, ja.
Genau. Wenn er dich einmal aufgefordert hat, schriftlich, ja, dann kann er das eben auch rückwirkend fordern. Das ist das Problem.
Das heißt ja auch für das ganze Jahr theoretisch?
Von dem Zeitpunkt, wo er dich aufgefordert hat, in Verzug gesetzt hat, ne?
Okay. Außer wenn man einen Schriftsatz vielleicht aufsetzt und er das dann unterschreibt, dass er es ablehnt?
Ja, aber geht er das? Bitte? Nein, weil gehen? Du kannst nicht wirksam auf Trennungsunterhalt verzichten. Okay. Niemals. Ja, also alles das ist klar sozusagen, das sage ich auch mal, das ist der stärkste Anspruch, den man sonst hat. Ja, ja. Und wenn man alles im Ehevertrag unterschrieben hat, Trennungsunterhalt ist wie die heilige Kuh. Ja,
okay.
Also da gibt's nichts dran zu rütteln. Ich würde dir gerne was anderes sagen.
Nein,
in dem Fall.
Ja.
Nein, aber da gibt's keine Chance. Ja, aber okay, wenn du nicht zahlst,
ja,
muss er natürlich hinterher klagen, ist klar, ne? Ja. Ob er das dann macht, kann man natürlich mal ausprobieren.
Nein, so weit sind wir noch nicht.
Ja, ja, okay, aber
ambivalente ja, nein, ja, nein,
ja,
ja, nein, das ist
ja schwierig. Also wie gesagt, dann schnell den Scheidungsantrag stellen, so schnell wie möglich, ne, ja, nach Ablauf des Trennungsjahres sofort.
Das ist der Plan.
Ja.
Danke.
So, und dann hoffen, dass er ja
gut gesinnt ist.
Gut gesinnt ist, genau. Danke. Viel Erfolg. Dankeschön.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.